Handelsblatts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam und schwungvoll in diesen Samstag. Heute ist der 8. Juni. Mit Julia Klöckner, unserer Landwirtschaftsministerin und stellvertretenden CDU-Vorsitzenden, kann man sich wunderbar unterhalten. Und streiten kann man mit ihr auch. Und beides haben wir getan, über das Tierwohl und die Landwirtschaft und den Plastikmüll und über eine Neudefinition des Konzepts der Volkspartei. Worüber wir nicht gesprochen haben, ist das Video, das sie zusammen mit einem Nestle-Manager aufgenommen hat. Das hat für viel Kritik gesorgt und ich hätte es ja gerne angesprochen, aber ich habe mein Gespräch mit ihr vor dem Nestle-Manager geführt. Da ich zwar Journalist, aber kein Hellseher bin, konnte ich diesen Sachverhalt also auch nicht ansprechen. Ich denke dennoch, dass dieses Gespräch für Sie von Gewinn sein wird, denn auf Ihrem Arbeitsgebiet, auf dem Arbeitsgebiet von Julia Klöckner, der Landwirtschaft, der Ernährung, dem richtigen Umgang mit unseren Tieren, finden die Religionskriege der Moderne statt. Los geht's also! Herzlich willkommen beim Morning Briefing Podcast, Julia Klöckner.
Dankeschön, freue mich.
Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen bei Ihnen im Ministerium in Berlin.
Ja, also Sie sind in der Wilhelmstraße in einem sehr historischen Haus. Hier hat schon Konrad Adenauer residiert.
Sie hatten ja überhaupt schon berühmte Vorgänger, oder?
In der näheren Zukunft, oder?
In der Nachkriegszeit.
Ja.
Leute, die Bundespräsident geworden sind,
ja,
zum Beispiel.
Auch.
Wie Herr Lübcke.
Lübcke zum Beispiel. Und wir haben den ersten Landwirtschaftsminister, Professor Niklas, auf dessen Namen wir eine Medaille vergeben. Das ist die höchste Auszeichnung des Landwirtschaftsministeriums. Und ich habe dieses Mal erstmals ein bisschen mit Traditionen gebrochen und habe nicht einem altehrwürdigen Herrn diese Medaille verliehen, sondern einer jungen Frau unter 40, die Internetpionierin ist im Agrarblogger-Bereich.
Geschickt abgelenkt, Frau Klöckner. Ich wollte ja auf Ihre berühmten Vorgänger. So. Einer davon war auch Kanzlerkandidat, ja. Björn Engholm zum Beispiel.
Stimmt, aber der war kurzzeitig.
Ja, in
der Tat
kurz.
War der auch Minister.
Könnten Sie das auch eigentlich?
Was denn?
Kanzlerin?
Damit habe ich mich noch nie beschäftigt. Ich habe es auch überhaupt nicht vor.
Seit Sie Ministerin sind, und das hängt nicht mit Ihrer Ministerzeit zusammen, wird immer über diese Regierung spekuliert, hält sie oder hält sie nicht. Nervt das eigentlich?
Ach, Nerven ist ja keine Kategorie, sonst hätte ich ja überhaupt
im Leben
keinen
schon.
Spaß mehr.
Im Leben
hätte ich keinen
schon.
Spaß mehr an meinem Beruf. Also, ob die Koalition hält, sie hat schon länger gehalten, als man vorausgesagt hat. Ob Sigmar Gabriel irgendwann noch seinen Kasten Bier Helles einsetzen muss, das weiß ich nicht. Er hat einen Kasten Bier gewettet, dass die Koalition 4 Jahre hält. Wird die Koalition halten, hängt davon ab, ob die SPD sich sortiert. Ob man wirklich weiß, wer der Ansprechpartner ist bei dreien, die jetzt vorne stehen, wer führt und ob dieses Trio-Partei sich mit dem neuen Fraktionsvorsitz versteht, ob die in die gleiche Richtung gehen.
Und Sie wollen aber, dass es hält? Sie wollen nicht in eine Neuwahl gehen und sagen, hier stehen wir und können nicht anders?
Erstens können wir anders und zweitens sind Neuwahlen ja kein Selbstzweck. Und insofern meine ich, dass die Bürger weniger interessiert, ob wir uns wohlfühlen als Partei, ob alles in Ordnung ist, sondern ob die Themen wirklich auch umgesetzt und nicht nur angesprochen werden.
Es sind ja eigentlich Ihre Themen, also ein Teil jedenfalls von Klima, Sie sind im Klimakabinett, ja, aber natürlich das Ernährungsthema, die Landwirtschaft. Insofern meine Frage, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder fühlen Sie sich mitschuldig am Niedergang, auch der CDU bei den Wahlen, oder sagen Sie im Gegenteil, passt mal auf, Freunde, das ist genau der Weckruf, den ihr noch nicht gehört habt, auch innerparteilich, unsere Themen sind keine Nischenthemen. Wie empfinden Sie?
Absolut richtig. Es ist ein Weckruf für die, die glauben, man müsste nichts ändern und Gesellschaft bleibt statisch. Und es ist aber auch ein Weckruf gegen eine Vereinfachung und gegen eine Pauschalisierung und Radikalisierung in der Debatte, gerade mein Bereich. Es geht um Tierwohl, es geht um Artenvielfalt, es geht um Essen. Das sind sehr, sehr emotionale Themen. Wir haben 80 Millionen Hobbyökotrophologen, 80 Millionen Hobbyagrarwissenschaftler. Jeder weiß es ja auch. Was ja in Ordnung ist, dass man miteinander sich im Dialog befindet, aber es ist allzu oft jetzt leider schwarz oder weiß. Also Forderung der Gesellschaft, gar keine Pflanzenschutzmittel mehr. Aber ich kenne keinen, der in den Supermarkt geht und sagt, ich nehme nur den Salatkopf mit den Schädlingen darin.
Seit wann ist das eigentlich so? als ich in Bonn anfing, wie hieß er, Herr Kiechle?
Das waren ja andere Nummer.
Sozusagen harmlose Zeiten. Heute ist das ja ein gesellschaftliches Fechtsfeld geworden, von der Ernährung bis zur Landwirtschaft.
Ist ein ideologisches
Fecht. Seit wann ist das so?
Das kann ich Ihnen punktuell gar nicht genau sagen. Ich kann Ihnen nur einen Vergleich geben meiner Zeit, in der ich jetzt in dem Feld auch arbeite. Ich bin 2002 in den Deutschen Bundestag eingezogen, war 9 Jahre lang Mitglied im Bundesagrarausschuss. Und da war es immer noch so, dass es innerhalb der Landwirtschaft eine Diskussion gab zwischen ökologisch und konventionell, zwischen den Grünen, die Landwirtschaft vertreten haben, und der CDU. Aber es war nicht diese Frontstellung Gesellschaft gegen Landwirte. Und das hat sich, ich glaube, so in den letzten 3-4 Jahren hat sich so etwas entwickelt, auch mit der Schnelligkeit im Internet, mit Influencern, mit einfachen Botschaften. Und es ist auch so ein bisschen zum Teil ein moderner Ablasshandel auch geworden. Zu sagen, also vom Landwirt erwarte ich jetzt Folgendes: emissionsfrei meine Nahrungsmittel zu produzieren, damit ich weiterhin mein Auto fahren kann, das ich will, aufs Kreuzfahrtschiff steigen kann und zur Demo auch fliegen kann. Oder wenn man sich anschaut, dass Parks nachts beleuchtet sind. Das ist das Gegenteil für Wohlfühloasen für Insekten zum Beispiel. Also dieser gesamtgesellschaftliche Ansatz geht flöten. Und man sucht sich gerne eine Gruppe aus, die schuld an allem ist, und eine einfache Schlagzeile.
Und Sie sind die Ministerin für sowohl als auch und müssen erklären, dass beide Seiten, ist das ein bisschen die Rolle, moderierend hier tätig zu sein?
Nicht moderierend, das wäre mir zu wenig moderierend. Mhm. Ich habe auch eine klare Vorstellung, wo es hingeht. Wir entwickeln jetzt die Stelle der Zukunft, wo wir mehr Tierwohl mit aber auch einer ökologisch und ökonomischen Tragfähigkeit miteinander verbinden.
Habe ich gelesen, man denkt dabei immer bei zwei Dinge, in meinem Kopf jedenfalls, toll, dass sich jemand kümmert, und dann liest man diese Beengtheit dieser Stelle und hält es für unfassbar eng für Tiere, die Freiheitsdrang ja auch haben. Und gleichzeitig denke ich, warum dauert das alles so viele Jahre? Warum muss die Kastration von Ferkeln erst im Jahr 2021 verboten sein? Warum kommen diese Ställe erst in ein paar Jahren? Geht's nicht schneller, Frau Ministerin?
Es ist sehr schnell gegangen in den vergangenen Jahren. Also wir dürfen ja nicht vergleichen heute und in 15 Jahren, sondern wir müssen schauen, was war vor 15 Jahren, wo stehen wir heute? Schauen Sie mal an, wenn diejenigen, die von der Agrarwende sprechen, Wende heißt ja umdrehen, zurückgehen. Das hieße am Ende auch hin zu den kleinen, dunklen Stellen mit Anbindehaltung. Da wollen wir nicht hin zurück. Wir haben heute hochdigitalisierte Ställe. Ich selbst komme aus der Landwirtschaft. Ich weiß, wenn man früher in einen Kuhstall rein ist, dann als Mensch Unruhe. Warum? Weil der Mensch war ein Stressfaktor, weil irgendwas passierte. Heute, wenn Sie reinkommen in diese großen Ställe, die durchlüftet sind, wo Kühe nicht angebunden sind, die selbst entscheiden, wann sie in den Melkapparat gehen und wann nicht. Die Temperatur wird gemessen, sie fressen, wann sie Lust haben und nicht, wann sie müssen. Das alles sind Modernitäten, die für den einen oder anderen nicht mehr so romantisch sind, aber die viel mehr fürs Tierwohl getan haben und im Übrigen auch für Work-Life-Balance für den Landwirt.
Aber kann es sein, dass, wenn die Ministerin kommt, wird natürlich die Schokoladenseite einer Tierhaltung gezeigt? Ich kenne aber auch die Videos der Tierschutzorganisationen. Ja. Da gibt's grausame Dinge, Sie werden natürlich diese Videos die auch kennen, zu sehen, aus den Geflügelfarmen.
Also, Herr Steiner,
die Enthörnung der Kälber.
Die gab es früher, und ich sage Ihnen, die wird's auch in Zukunft noch geben, weil es immer Menschen gibt, die kein Herz haben, die Tierquäler sind und denen wir die Lizenz, jemals wieder Tiere halten zu dürfen, entziehen müssen, umgehend. Und wir haben auch, obwohl Straßen sicherer geworden sind, Autos mit Abstandsregler eingeführt worden sind, gibt es immer noch Unfälle und Leute, die zu schnell fahren.
Aber die Unfälle sind wirklich drastisch zurückgegangen in unserer Lebzeit von 30.000, glaube ich, auf 2.500, habe ich mir neulich mal angeschaut.
Das ist schön, die aber Zahl es gibt immer noch Raser.
Wir in der Landwirtschaft hat man das Gefühl, es geht den anderen Weg.
Ja, aber das ist genau der Fehler. Sie haben ein Gefühl und nicht die Fakten. Und wir reden allzu häufig über Gefühle und Stimmungen. Ich komme gerade vom BfR.
Also wie sind die Fakten?
Das BfR ist das Bundesinstitut für Risikobewertung. Ich komme gerade von denen, wir haben über das Thema Antibiotika-Einsätze gesprochen. Wenn Sie draußen nach dem Gefühl fragen, sagen die Leute, wie ich auch neulich bei einer NGO gehört habe, Antibiotika-Einsatz sei massiv gestiegen. Faktisch stimmt das nicht. Im Schweinebereich haben wir eine Reduktion in noch nicht mal 10 Jahren von 65% weniger Einsatz von Antibiotika. Das ist unglaublich wichtig für die menschliche Gesundheit, damit wir nicht steigende Antibiotikaresistenzen haben. Also wir müssen reingehen in die Fakten. Viele sagen, die Massentierhaltung hat zugenommen. Wir haben mehr Tiere in Deutschland. Stimmt faktisch nicht. Wir haben einen Rückgang bei Rindern, wir haben einen Rückgang bei Sauen, bei Schweinen. Wir haben einen Aufwuchs bei Geflügel, weil das Essverhalten sich geändert hat bei uns. Und auch mit der verschärften Düngeverordnung wird der Tierbestand sich auch noch reduzieren. Und für viele rechnet sich es einfach nicht mehr, Tierhalter zu sein. Und der Mensch, der Verbraucher, ist ein ambivalentes Wesen. Das heißt, sonntags sagen, ich hätte gerne die eine Kuh, mit der geredet werden muss, die wird gestreichelt und es ist alles wunderbar. So quasi, ich möchte nur Fleisch essen von Tieren, die nie geschlachtet worden sind, aber dann in den Supermarkt gehen und billigst Fleisch kaufen. Es wird zum Beispiel Hähnchenfleisch 100 Gramm für 15 Cent nicht nur verkauft, sondern auch gekauft. Und das ist unanständig.
Aber sind beide Seiten nicht unanständig? Die, die das konsumieren und kaufen und anders reden vielleicht, und die, die das erlauben. Dasselbe ja mit Plastik. Es gibt ja tatsächlich die zwei Seiten. Wir kommen auf den Verbraucher gleich nochmal, um dessen schwierige Psyche, vielleicht ist er ja schizophren, zu sprechen. Aber nochmal die Seite der Politik. Die FDP sagt ja, man darf nichts verbieten, aber muss man nicht ein paar Dinge? Also warum kann man nicht das Sterilisieren ohne Betäubung von heute auf morgen verbieten? Warum kann man nicht beim Plastik und bei vielen dieser Themen, ob sie mehr geworden sind oder nicht, heute wissen wir vielleicht auch einfach mehr und empfinden deswegen auch anders. Was ist mit dem Thema Verbieten? Kann die Ministerin?
Ja, wir können verbieten. Ich werde zum Beispiel verbieten, wenn wir jetzt mal bei Ernährung sind, Zusatz von Zucker in Babytees. Mhm. Aber ein Verbot oder ein Gesetz ist noch kein Selbstzweck an sich. Man muss auch die Folgen betrachten. Ein Beispiel, gehen wir hin zum Thema Ferkelkastration. Der Deutsche Bundestag und der Bundesrat, also nicht die Bundesregierung, hat entschieden, die betäubungslose Ferkelkastration noch mal zu verlängern.
Ja.
Aber dann mit einem Verbot, das so streng ist, wie es in keinem anderen europäischen Land so streng ist. Das heißt, dass es auch keine Lokalanästhesie geben darf. Das heißt, eine Lokalbetäubung geben darf, wie es in anderen Ländern gibt, weil noch Schmerz empfunden wird. Sondern dann wird sie komplett verboten sein, die betäubungslose oder lokal anästhesierte Ferkelkastration. Und stattdessen, und das mache ich jetzt, ich habe eine Vollnarkose entwickelt, zugelassen, Isofloran. Dazu brauchen Sie Sachkundenachweis von Landwirten, sonst wäre das nicht tierschutzgerecht. Mhm. Sie brauchen die entsprechenden Gerätschaften. Und das ist die Zeit, die jetzt notwendig ist, um das einzuführen. Es wird Ebermast geben, es wird geimpfte Schweine geben. Aber ich muss Ihnen auch sagen, die Verbraucher, der Markt und der Handel haben bis dato weder Eberfleisch abnehmen wollen, noch geimpftes Fleisch abnehmen wollen. Seit der Debatte um das Thema Ferkelkastration hat sich diese Bereitschaft geändert. Und seitdem ich im Amt bin, habe ich sofort gehandelt. Das heißt, die Verordnung auf den Weg gebracht und es wird auch überhaupt keine Verlängerung geben. Das heißt, man kann auf der einen Seite sagen, okay, von heute auf morgen, dann ist ganz klar, dass hier die Tierhaltung, die darauf gar nicht eingestellt ist, hier in Deutschland zumindest 3/4 beendet ist.
Das aber kann man, zwei Jahre das kann ist man, doch trotzdem ein sehr langer Übergangszeitraum. Ich verstehe schon, dass die Bauern...
Nein, Sie haben aber was anderes mich gefragt. Sie haben mich gefragt, von heute auf morgen haben Sie mich gefragt.
Ja.
Wenn man das von heute auf morgen... Nein, wir bleiben bei heute auf morgen.
Ich folge Ihnen jetzt, auf von heute auf morgen geht nicht.
Wenn man es von heute auf morgen macht, dann funktioniert das deshalb nicht. Dann müssen Sie zu Ende denken. Das ist auch eine Abwägungsfrage. Sie können das machen von heute auf morgen. Dann sind 2/3 mindestens der Tierhalter machen hier dicht. Und diejenigen, die gerne regional einkaufen, werden nur importiert einkaufen können. Nämlich bei Tierhaltern, die überhaupt nicht das Ziel, wie wir haben, dass der Schmerz komplett ausgeschaltet werden muss bei Schweinen. Die haben das Ziel nicht. Das heißt, ich habe für einen kurzen Siegesmoment eine Langfristwirkung, um Tierwohl viel nachhaltiger fördern zu können, habe ich aus der Hand gegeben.
Wer ist Ihr Hauptgegner, wenn man so will? Die Industrie? Müssen Sie gegen die Industrie kämpfen oder gegen eine Bevölkerung, die anders handelt, als sie denkt und fühlt?
Gegen uninformierte Journalisten. Quasi, Sie meine ich da nicht mit.
Geht mir Mühe.
Nein, ich denke nicht in Gegnerkategorien. Ich habe einen Auftrag, ich habe einen Dienst für das deutsche Volk. Und zum deutschen Volk gehören Unternehmer, die das Land am Laufen halten, weil sie Steuern zahlen.
Ja, ein Gegner, Frau Glöckner, jetzt werde ich deutlicher. Es sind nicht die Journalisten, denn die Wahlen werden nicht von Journalisten erschienen. Die Bevölkerung möchte ganz erkennbar folgt sie der Politik nicht, auch der Union nicht, mit ihrer sowohl als auch Politik?
So würde ich das nicht sagen. Das ist mir auch so, dann spiele ich ja dieses Spiel gerade weiter mit und das führt uns überhaupt nicht weiter. Deutschland ist groß geworden mit der Bereitschaft zum Kompromiss und zum Ausgleich von Interessen. Und im Übrigen gäbe es heute die EU nicht mehr, wenn wir diesem Reflex nachgeben würden, alles oder nicht, jetzt sofort. Es gibt nicht den Verbraucher, es gibt nicht die Bevölkerung.
Klingt mir zu sehr nach Merkel. Deutschland ist auch groß geworden mit Leadership von Willy Brandt bis Helmut Kohl.
Recht, aber Deutschland,
das sind Leute, die, der Helmut Kohl hat nicht nachgefragt, ob man in London oder in Washington seinen 10-Punkte-Plan zur Einheit, er hat nicht nachgefragt.
Durch unsere gemeinsamen Anstrengungen, durch die Politik der sozialen Marktwirtschaft, werden schon in wenigen Jahren aus Brandenburg, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Sachsen-Anhalt und aus Thüringen blühende Landschaften geworden sein.
Der Willy Brandt hat nicht nachgefragt bei JFK.
Unser Land braucht die Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Westen und die Verständigung mit dem Osten. Aber auf diesem Hintergrund sage ich mit starker Betonung, dass das deutsche Volk Frieden braucht. Den Frieden im vollen Sinne dieses Wortes. Auch mit den Völkern der Sowjetunion und allen Völkern des europäischen Ostens.
Ich würde sagen, Deutschland auch ist groß geworden durch wirklich starke Entscheidungen.
Ich frage jetzt aber zum Beispiel auch Dinge nicht nach, die ich selber entscheiden kann. Aber wir haben auch heute ein anderes Europarecht als zu Willy Brandts Zeiten. Und ein Europarecht, auf das wir uns alle auch gemeinsam geeinigt haben. Wenn Deutschland sagt, mich juckt das Europarecht nicht, müssen wir uns auch nicht mehr beklagen, wenn sich zum Beispiel Griechenland und andere Länder nicht an Stabilitätskriterien halten. Also wir sind heute auch nicht mehr in Willy Brandts Zeiten.
Aber wir halten uns doch selber gar nicht an die Verträge. Der Klimavertrag, wir halten den doch gar nicht, den Vertrag.
Herr, fassen Sie auf, wenn ich Sie hier habe, gerade in Ihrer eigenen Argumentation springen Sie weg. In Willy Brandts Zeiten hat die Stallgröße keine Rolle gespielt. Wir sind heute in anderen Zeiten. Und insofern sage ich nochmal, das Thema Ausgleich. Schauen Sie doch mal Deutschland an nach der Europawahl. Wir haben einen Schnitt durch Deutschland. Im Osten spielen die Grünen eine marginale Rolle. Die AfD ist bei über 30% und bei uns in Rheinland-Pfalz in großen Städten sind die Grünen stärkste Kraft. Also mit einer Antwort, die reflexhaft kommt, werden Sie die Leute nicht erreichen.
Aber
mit
es gewinnen Klarheit. Überall genau diese Menschen, gewinnen derzeit die Wahlen von Trump bis Macron, Leute, die sehr eindeutig sind, auch in Italien. Wir können das ja mögen oder nicht mögen, aber es gewinnen genau dieser Politiker-Typus.
Da habe ich eine Haltung zu.
Ja,
also Trump,
man kann das
ist
ja
sehr
nicht
eindeutig, ist klar, hat 60 Millionen Follower. Mhm. Ich will aber nicht so sein wie Trump.
Macron ist aber auch sehr eindeutig.
Ja, aber Macron hat andere Probleme gerade in seinem Land.
Aber er ist sehr eindeutig. Ja, gut, ein anderer Politikertypus als die Ära Merkel.
Ist Eindeutigkeit ein Wert an sich oder müssen wir auf den Inhalt schauen?
Vielleicht
also
in der heutigen
Ihnen sagen,
Zeit.
Die Aufmärsche, die ich erlebt habe, auch schon, die waren ziemlich eindeutig, aber die sind gruselig. Hm. Also Eindeutigkeit ist kein Wert an sich, sondern die Frage ist, was hält ein Land zusammen, auch in Zeiten, wo sie nicht die höchste Zustimmungsrate haben? Und ich bin fest davon überzeugt, für den Wirtschaftsstandort, Lebensstandort und Qualitätsstandort Deutschland. Ist es wichtig, dass wir Politiker haben, die vielleicht jetzt mal einiges einstecken müssen, aber die sich nicht dieser populistischen Debatte hingeben, den einen oder den anderen NGOs, die Unterschriftenlisten bringen und glauben, dass die Quantität von Unterschriften die Qualität des Arguments ersetzt. Also ich glaube, dass man Politiker mit ein bisschen Abstand auch anders beurteilt als in der Zeit, wo sie selber unter Feuer stehen.
Also das mit Sicherheit, aber trotzdem nochmal zurück auf klare Entscheidungen. Automobilindustrie, nicht ihr Feld. Aber dieses Nebeneinander von verschiedenen Antriebssträngen und so weiter, was hier so erzählt wird, führt doch nur dazu, dass unsere Autoindustrie nicht mehr vorne ist bei den Themen automatisiertes Fahren, bei den Themen Entwicklung eines Elektromotors, Batteriefertigung. Und dieses Unentschlossene, Unentschiedene, das ich ja nicht, das vielleicht unsere Zeit hier in Deutschland prägt, sehe ich in vielerlei Hinsicht als verantwortlich dafür, dass wir Führung abgegeben haben in Feldern.
Naja, die Autoindustrie ist erstmal durch eigene Fehlentscheidungen, durch Betrug erstmal ziemlich ins Hintertreffen geraten. Das sollte man erstmal richtig Raum wirken lassen. Es sind ja auch viele Abonnenten, die das hören. Das ist erstmal aus der Wirtschaft selbst heraus ein Betrug, was nicht einem Willy Brandt entsprochen hat, nicht dem großen Ethos entsprochen hat. Das muss man, finde ich, kann man auch oft genug nochmal sagen, damit es klar wird, diese Sache. Und der zweite Punkt ist, ich halte es für ganz schwierig, wenn ein Politiker sagt, welche wissenschaftliche Errungenschaft die beste ist, ohne zu wissen, was das Ergebnis von Forschung ist. Mhm. Aufgabe von uns Politikern ist, Herr Steingart, am Ende den Freiraum zu lassen, dass sich die beste Erfindung durchsetzt. Und ich selbst bin kritisch, was das Thema Vorgabe bei E-Autos angeht. Mhm. Weiß ich, ob das E-Auto wirklich am Ende das Geschäftsmodell ist. Bei uns in den ländlichen Räumen ist es das nicht. Ladezeiten, Lademöglichkeiten, der Strom muss woher kommen, gesamter CO2-Fußabdruck. Vielleicht ist es Wasserstoff, vielleicht ist es was anderes. Also ich glaube, Politik muss Acht geben.
Aber der Diesel ist es ja nicht.
Weiß ich nicht.
Wissen Sie auch nicht.
Das kann ich Ihnen gar nicht, also das wäre anmaßen, das wäre jetzt Überschriftenhopping. Ja, kurz mal Pressespiegel gelesen und dann Meinung bilden. Nein, ich finde, wir müssen auch wieder Mut haben, von Stimmungen wegzukommen und Bauchgefühl, mehr auch Experten und Fachleuten zuzutrauen und ihnen auch die Forschungshoheit und das Ausprobieren auch ermöglichen.
I am here to say our house is on fire. According to the IPCC, we are less than 12 years away from not being able to undo our mistakes.
Nun berufen sich ja gerade die jungen Leute mit der Fridays for Future-Bewegung auf Wissenschaftler und sagen, dass die Politik, auch die CDU, wir erinnern uns an dieses polemische Video, dass die CDU das ignorieren würde. Die Wissenschaft ist ja in diesem Punkt sehr viel eindeutiger. Es gibt keinen Wissenschaftler, der sagt, im Jahr 2038 darf Deutschland erst aus der Kohle aussteigen. Es gibt nur Wissenschaftler, die sagen, macht das zügig. Politisch denkt dieser Wissenschaftler nicht. Er denkt jetzt tatsächlich an sein Thema, an das Klima. Und für den Klimaschutz und nicht für den Kohlekumpel ist 2038 zu spät. Da bleibt also was für Politik übrig, ein Feld. Und Sie selber sagen für sich, definieren Sie nochmal, wie Sie Politik verstehen. Dafür sind wir ja hier, um das zu verstehen.
Ja, der Wissenschaftler ist kein Politiker. Mhm. Und deshalb ist auch ein Trugschluss zu sagen, dass das, was ein Wissenschaftler sagt, unmittelbar Gesetz ist. Das ist ein Trugschluss. Aber Politik braucht Beratung und wissenschaftliche Grundlagen und Fakten und eine Basis, die Leitplanken geben und sind. Und dann müssen wir als Politiker, die nicht ein Thema monothematisch und ein absolutes Ziel setzen. Wenn ich den Klimaschutz nur als absolutes Ziel setze, dann könnte ich auch sagen, ab morgen verbiete ich jegliche Flugbewegungen in Deutschland. Könnte man sagen, dachte man, das ist jetzt mal ambitioniert.
Das wäre eine Priorität.
So, das wäre eine Priorität, aber die ziemlich dumm wäre, um es kurz zu sagen.
Aber das Gegenteil davon ist, man macht es allen recht und verheddert sich vielleicht dabei, wie bei der Kernenergie. Wir schalten sie ab, dafür muss die Braunkohle jetzt so lang laufen, die Gaswerke müssen entmottet werden, wir müssen importieren, wir schaffen nicht die Leitungen, wir haben mehr. Die ganzen Verhedderungen der Energiewende.
Naja, das ist Gesellschaft. Das ist so, wie wenn sie Familie haben, haben drei Kinder am Tisch und jeder will was anderes am Sonntag machen. Was ist jetzt meine Priorität? Und das sind die Punkte, die wir schon setzen in der Politik.
Aber Sie selbst haben ja gesagt, die Priorität bei der Europawahl hat wahrscheinlich eben nicht gestimmt. Die Priorität der Wähler war doch eine andere.
Zwei Dinge, glaube ich, hat bei der Europawahl nicht gestimmt. Oder drei sogar. Es gibt eine Priorität, die die Menschen intrinsisch in sich haben, die aber als selbstverständlich gilt. Freiheit, Wohlstand, Frieden. Wenn ich sie nicht habe, sind die von heute auf morgen Priorität. Wenn wir heute einen Terrorangriff hier haben, haben wir eine Prioritätsverschiebung. Da ist ihre Friday for Future Demo sowas von nach unten gerutscht. Also es gibt eine Priorität, die wir nie aufgeben dürfen, obwohl sie gerade nicht en vogue ist. Und das ist für mich Friede, Freiheit, Gesellschaftssystem, Meinungsfreiheit, Sicherheit.
Gleichberechtigung.
Das ist das eine. Diese Priorität zu setzen, halte ich nach wie vor für richtig.
Pressefreiheit.
Meinungsfreiheit, Pressefreiheit inkludiert, Herr Steiner.
Okay.
Aber diese Priorität ist keine, die mein emotionales Herz im Jahr 2019 anspricht, weil es keine Existenzfrage ist, zumindest keine gefühlte, gespürte. Es gibt aber eine Verschiebung und da sind wir auf der Metaebene bei der Klimapolitik. Klimaschutz unter dem Thema Weltfriede und Weltklima machen wir es ja nicht. Also das heißt hoch und da kann sich jeder drunter finden. Aber wenn das runtergebrochen wird und wir in die Umsetzung von Politik kommen, was das heißt, dass zum Beispiel, wenn wir es ganz ernst nehmen, jetzt zum Beispiel alte Öfen raus müssen, auch aus Häusern von einer 80-jährigen älteren Frau, was das kosten würde zum Beispiel. Ja, dass wir wirklich, diese Debatten gibt es ja. Da müssen wir auch abwägen. Zur Nachhaltigkeit gehört nicht nur Ökologie. Es sind drei Säulen oder ein Dreieck. Zur Nachhaltigkeit gehört die Ökologie, die Ökonomie und das Soziale. Ansonsten kriegen wir Umbrüche, wir kriegen Radikale. Wenn wir Zielkonflikte haben, zum Beispiel zwischen der Dicke des Geldbeutels eines Verbrauchers und dem Umweltschutz oder der Frage, was bin ich bereit für etwas zu zahlen, was kann ich zahlen und wenn dennoch teilhaben, auch wenn ich ein kleines Portemonnaie habe und bin Schichtarbeiter und habe mehrere Kinder, die satt werden wollen. Das ist schon noch eine existenzielle Frage. Wir bewegen uns in der ganzen Frage, auch Klimaschutz, Nachhaltigkeit, ganz häufig auch in der Elitendiskussion. Wir müssen schauen, wie geht der Alltag einer normalen Familie, die mit vielleicht 2.000 Euro über die Runden kommen muss. Und dazu brauchen wir auch eine Antwort. Oder wir haben wie im Osten AfD-Wähler. Und deshalb gebe ich dieses Terrain nicht auf.
Aber der Wähler gibt die Union auf ein Stück weit. Ich versuche ja rauszukriegen, ich verstehe den Ansatz ja. Das ist der klassische Ansatz einer Politikerin, einer Volkspartei, die aber am Schrumpfen begriffen sind. Beide großen Volksparteien. Aber was ist die Lehre daraus? Die Lehre ist für Sie, wir müssen unseren Ansatz, Politik zu machen, also auch Komplexitäten zu erklären, stärker kommunizieren. Das ist die Schlussfolgerung.
Also mein Ansatz ist, nicht volatil dem einen und dem anderen Trend hinterherzulaufen. Denn dann sind wir immer zweiter Sieger nur.
Aber nochmal, Sie waren ja auf der Klausur gerade. Sie sind ja Teil, ne? Establishment ihrer Partei. Und da haben Sie auch dieselbe Botschaft gesagt, wir haben alles richtig gemacht und wir müssen eine Partei des Ausgleichs sein.
Nein, alles richtig gemacht hat, sagt keiner. Das war alles.
Dann sagen Sie mal, wo ist der Punkt, wo Sie mehr, wenn Sie jetzt, ne, Ihre Generation ist ja, ich sag mal, schon dabei, jetzt die Macht zu übernehmen.
Nein, wir müssen klarer sein, auch in dem, was wir tun. Wir erklären zu wenig. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal rein ins Instrument gehe, es ist ein Witz, wie wir heute im Internet unterwegs sind an der digitalen Theke. Es ist ein Witz. Es ist, ich wurde noch belächelt, als ich sagte, wir müssen Instagram und Twitter machen. Wurde ich belächelt. Ach, wir haben schon jahrelang Haustürwahlkampf gemacht, was auch wichtig ist. Das ist das andere Extrem. Das läuft gut. Aber zu sagen, wir machen es wie bisher, Hauptsache ein paar Flyer gedruckt. Die Nummer läuft heute so nicht mehr. Bei einigen. Aber wenn man glaubt, in der Fußgängerzone am Wahlkampfstand zu stehen, was wichtig ist, aber glaubt, man hat 200 Leute gesehen, dass das die Welt rumreißen wird, während ein Influencer mit mehreren Millionen durch ein Video in ein paar Minuten die Leute erreicht, dann müssen wir doch erkennen, dass die klassische Pressemitteilung out ist und dass wir als Parteien vor allen Dingen auch jetzt klassisch, nennt es in Anführungsstriche, umrüsten müssen, Internet evaluieren, selbst in Debatten mit reingehen, klarstellen. Es geht nicht um Stimmung machen, sondern um klarstellen. Eigentlich geht es um was ganz Einfaches, um Glaubwürdigkeit. Und da können Sie fast, geht es erst gar nicht mal um die Position, die Sie haben.
Nein.
Sondern um die Marke, die Währung ist Vertrauen und Glaubwürdigkeit.
AKK ist für Sie glaubwürdig?
Ich kenne Sie gut Und ich kenne sie in verschiedenen Funktionen sogar schon, als sie die erste Frau im Amt einer Innenministerin war. Und da ich sie in diesen Funktionen kenne, ist sie sich treu geblieben. Viele kennen sie so nicht und sagen, naja, das, was sie sagt, ist nicht authentisch. Sie ist so und das ist sie auch. Das
aber hat man, die Sprache ist doch, alle Kommunikation beginnt doch mit Sprache. Und die Authentizität von Sprache ist doch der Beginn eigentlich einer Kommunikation auch mit der Bevölkerung. Und wenn die Sprache so floskelhaft ist, parteichinesisch hat man das früher genannt, dann ist es doch schon schwer, egal welche Botschaft.
Es ist immer schwer für jede Zielgruppe, die richtigen Worte zu finden, weil dann versteht man sie gar nicht mehr. Sie müssen ihre Sprache finden. Und es wäre auch komisch, wenn man jeden so trainiert, so wie man glauben würde, dass es passt. Wissen Sie, wenn ich so sprechen würde wie Franz Josef Strauß, da könnte ich heute sofort zurücktreten. Aber Franz Josef Strauß wird häufig als Held der Authentizität hochgehalten. Annegret Kramp-Karrenbauer sagt zwei Sachen, schon ist ein Shitstorm, geht los.
Die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache. Was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich, ja oder nein? Das ist eine sehr grundlegende Frage und deswegen werden wir diese Diskussion auch sehr offensiv angehen.
Also Franz Josef Strauß, der hätte jeden Tag, also die wären immer nachgekommen hinter diesen sogenannten Shitstorms.
Ich sehe schon seit längerer Zeit, wenn sie kein Hirn haben, dann halten sie das Maul wenigstens. Dieses dämliche Quatsch eines politisierenden Beatles. Glauben Sie denn, Sie Pilzkopf?
Nein, Robert Habeck wird heute auch als authentisch empfunden oder auch eine Sarah Wiener wird als authentisch empfunden. Die Grünen haben eine ganze Reihe von diesen Persönlichkeiten. Ich nehme an, die CDU hat auch authentische Persönlichkeiten und ich würde sie ja auch dazu rechnen. Wer ist denn eigentlich Ihr Vorbild? Gibt's sowas? Oder jemanden, Politiker, nicht Vorbild ist, ja, weiß Vorbild ich, dafür sind bisschen, sie auch zu erwachsen mit dem Vorbild, ja. Aber wo man hinguckt, wo man sagt, guck mal, da können wir was lernen. Der Trump ist es nicht, haben wir ja schon festgestellt.
Nein, ich glaube, da müssen wir auch nochmal unterscheiden. In welcher Sache ist jemand Vorbild? Dass ihm das, ich finde Menschen, persönlich Menschen auch als Vorbild, denen all diese Analysen, die sie anstellen, die wir anstellen, total egal sind. Weil sie authentisch sind und sagen, ich setze sogar meine Karriere aufs Spiel, dass ich bei denen nicht ankomme, aber ich bin einer Überzeugung für mich authentisch. Die Kategorie kann man sich anschauen. Man kann sich aber auch anschauen, wer ist ein Vorbild in der Frage Erreichen von Zielgruppen? Dann ist die Antwort schon wieder eine andere. Oder man sagt, jemand, der sich nicht nur treu geblieben ist, sondern der einen gewissen politischen Überzeugung weiterträgt, vielleicht sogar altmodisch ist. Also
machen Sie es mir einfach, Frau Klöckner.
Ja, also ich sag mal, in der Authentizität waren Helmut Kohl und ich gehe jetzt mal in Franz Josef Strauß. Der Strauß war gar nicht meine Zeit oder so. Ich würde ihn nicht als Vorbild bezeichnen, nicht, dass da irgendwie eine Schlagzeile kommt. Aber denen war so ziemlich viel egal, was andere über sie gedacht haben und welche Bilder über sie veröffentlicht worden ist. Die haben einfach ihr Ding durchgezogen und kamen genau deshalb bei den Leuten an, weil sie eben nicht gut sitzende Anzüge hatten, sondern so waren wie der Durchschnittsbürger bei uns in der Straße. Das war sehr, die Frage ist nur, ob das heute noch ziehen würde. Heute wahrscheinlich nicht mehr.
Und aus der Gegenwart, gibt es da jemanden?
Als Person, die ich authentisch finde.
Wo Sie sagen, ja, wir reden ja über Politik. Natürlich gibt es wahrscheinlich auch Sportler und Schauspielerinnen und so weiter, die man sich als Vorbilder nehmen kann oder die man bewundern darf. Aber in der Politik, ist ein Emmanuel Macron jemand, ist ein Hillary Clinton für Sie jemand gewesen?
Ja, also ich finde das alles ausgesprochen interessante Personen. Eine Hillary Clinton betrachtet man heute mit Abstand anders als in der Zeit, als sie antrat. Und ich habe ihr damals, ich hatte sie auch getroffen gehabt mal, als alle über sie herfielen, sie sei nicht echt, sie sei kalt, das sei inszeniert. Ich habe ihr immer abgenommen, dass sie eine Botschaft hat, weil sie eine kluge Frau ist. Oder wenn wir jetzt sehen, schauen wir uns Michelle Obama an. Das ist aber alles durchgestylt. Machen wir uns nichts vor. Authentisch. Das ist durchgestylt im wahrsten Sinne des Wortes, auch ihre Auftritte mit dem Buch. Und wenn wir uns Herrn Macron anschauen, mittlerweile glaube ich, er ist auch zu sehr in einem Elitenmilieu nicht nur groß geworden, sondern er selbst ist Teil einer Elite, die die Banlieues überhaupt nicht mitnimmt. Wobei es auch noch hinzukommt, dass Frankreich auch ein sehr zentraler Staat ist, dass die Abgeordneten unter der Woche überhaupt nicht in den Wahlkreis gehen, keine Transformation, keine Transmitter sind, so wie bei uns. Also uneingeschränkt ist es immer schwer zu sagen, das ist die große Leuchtkraft. Es sind Menschen in meinem persönlichen Umfeld, das sind tolle Vorbilder, die aber nicht in der Zeitung stehen.
Julia Klöckner ist für sich selbst ein Vorbild.
Nein, das will ich nicht. Nee, das wäre sehr egozentrisch.
Ich glaube, dann haben wir das Thema Authentizität und Politik einmal umrundet. Ich bedanke mich. Vielleicht abschließend geben Sie uns doch noch einen Tipp. Sie waren ja nicht nur die Weinkönigin, sondern Chefredakteurin tatsächlich eines Sommelier-Magazins. Geben Sie uns eine Weinempfehlung.
Für was?
Authentisch. Für, oder sagen Sie uns Ihren Lieblingswein, Ihren Favoriten, vielleicht bei jeder Gelegenheit, vielleicht für ein Abendessen.
Ja, sehen Sie, es muss halt auch immer passen.
Ich weiß.
Nein, ich bin ein totaler Fan von deutschem Grauburgunder Trocken und habe für mich jetzt neu entdeckt Sauvignon Blanc, nicht aus Chile, sondern von der Nahe.
Aus Ihrem?
Auch, aber ich darf ja keine Werbung für uns machen. Ja, genau, also aus überall. Ja, also Sauvignon Blanc hat im Übrigen auch mit dem Klimawandel Einzug gehalten.
Wird das besser hier, die Traube?
Ja, das ein Leid ist des anderen freut. Die Weinernte 2018, die war so grandios. Übrigens die Apfelernte auch, während andere Felder in Mecklenburg-Vorpommern leer geblieben sind. Die Wälder haben massive Schäden. Das wird ein Riesenthema werden. Da werde ich jetzt, werden wir viel machen. Aber zurück zu den Weinen. Das führt dazu, dass jetzt auch Sorten wie Merlot, Shiraz oder Syrah und solche Rebsorten hier jetzt aufschlagen in Deutschland und zwar sehr beachtlich.
Das heißt, wir enden mit einem zuversichtlichen Blick.
Grundsätzlich
zumindest
bin ich immer
in den Weinberg. Ich bedanke mich für das Gespräch bei Julia Klöckner.
Sehr gerne.
Ich wünsche Ihnen ein Wochenende in heiterer Gelassenheit. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.